wieder hier sein dürfen und dass du auch heute Morgen durch deinen Heiligen Geist bei uns bist. Segne jeden, der gekommen ist, sei du auch bei denen, die nicht hier sind, ganz besonders bei unseren Kranken. Segne Benno für die Predigt, dass er hört, was du durch deinen Heiligen Geist zu ihm redest, dass er es uns weitergeben kann, Herr. Und segne jeden Einzelnen, sei du bei uns, gib uns geöffnete Herzen und natürlich auch geöffnete Ohren, dass wir hören und verstehen, was du sagen möchtest. So lass uns eine gute Zeit miteinander haben und dich ehren, dich anbeten und auf dich hören. Amen. Amen. Da steht nämlich, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Der Prophet Samuel wird im Auftrag Gottes zu Isai geschickt. Er soll von den Söhnen Israels einen als König für das Volk Israel auswählen. Und schon beim ersten denkt Samuel, das ist gewiss der, den der Herr ausgewählt hat. Doch Gott sagt zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist, der ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen, sagt Gott. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und genau so erging es Samuel mit den anderen 6 Söhnen. Als Samuel nachfragt, sagt Isai, dass er noch einen kleinen Sohn hat, der auf dem Feld die Schafe hütet, aber der würde sicherlich nicht in Frage kommen. Als der geholt wird, bekommt Samuel von Gott den Auftrag, eben diesen zum König zu wählen. Es ist David, der später der größte König in der Geschichte des Volkes Israel wird. Was nichts ist vor der Welt, hat Gott sich auserwählt. Wir Menschen bleiben fast immer an der Oberfläche am Äußeren hängen. Und danach beurteilen wir und werden auch beurteilt. Und deshalb wird so viel Gewicht auf das Äußere gelegt, auf das äußere Erscheinungsbild. Die Welt ist ein einziges Showgeschäft, sagte einmal jemand. Und das gilt auch im Kleinen miteinander. Und je mehr Geld vorhanden ist, desto mehr investieren wir in den Oberflächenmantel, den wir als Einzelne oder als Gruppen um uns herum legen, um in den Augen anderer Menschen gut zu erscheinen. Daraus entsteht viel Wichtigtuerei, Selbstdarstellung, Scheinheiligkeit, mehr Schein als Sein. Und dabei machen wir uns häufig auch noch selbst was vor, um in den eigenen Augen gut zu erscheinen. Das ist alles verständlich. Aber es ist eben auch menschlich. Schlecht ist es nur, wenn wir versuchen, dieses Spiel auf Gott zu übertragen, denn bei ihm funktioniert das nicht. Gott sieht durch unseren Oberflächenmantel hindurch direkt in unser Herz. Wie empfinden wir das, wenn Gott ins Herz schaut? Das kann für uns sehr bedrohlich wirken, wenn wir nicht wissen, wie Gott mit dem umgeht, was dort steht. Wird er uns bestrafen? Wird er uns ablehnen, wie wir Menschen das tun würden? Als Gott in Jesus zur Welt gekommen ist, da haben die Menschen, meisten Menschen ihn abgelehnt. Weil sie diesen Blick Gottes nicht ertragen wollten. Im Johannesevangelium heißt es, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Sie wollten lieber im Verborgenen bleiben. Doch durch Jesus können wir wissen, dass er nicht gekommen ist, um uns zu richten, zu verurteilen, sondern er ist gekommen, um uns zu retten. Er schaut mit seiner vollkommenen Liebe in unser Herz. Und wir dürfen eins werden mit dem auferstandenen Jesus. Hier im Leben und in der Ewigkeit. So können wir vor Gott etwas tun, was wir vor Menschen niemals ganz können werden, ohne Angst ehrlich werden. In der Liebe Jesu Christi erfahren wir, dass vor ihm jeder äußere Schein, jede Wichtigtuerei, Selbstdarstellung und Scheinheiligkeit überflüssig ist. Ich komme aus einer Familie, geboren als 6-Monats-Kind mit dem Damoklesschwert der Ärzte. Wahrscheinlich hat das Kind einen Hirnschaden. Und ihr könnt euch vorstellen, was das bewirkt hat, weil das meine Eltern geglaubt haben. Es war ganz klar und deutlich, aus dem kann nichts werden. Und so habe ich mich auch gefühlt. Ich wusste, als ich aus der Schule kam, ich wusste nichts mit mir anzufangen. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Am Ende habe ich das gemacht, was der Berufsberater mir eingeredet hat. Was nichts ist vor der Welt, hat Gott sich auserwählt. Dafür bin ich ein lebendiges Beispiel. In der Liebe Jesu erfahren wir, und das habe ich auch erfahren, dass jeder äußere Schein überflüssig ist. Gottes Liebe ist es, die uns verändert und uns vielmehr dahin, dass wir, so wie er, uns nicht um uns selbst drehen müssen, sondern mit der Liebe Gottes ein wenig ins Herz des anderen schauen. Es mag nötig sein, dass wir unser Herz vor den Blicken anderer Menschen schützen müssen, aber es ist gut, wenn wir unser Herz vor dem liebenden Blick Gottes öffnen und seinem Blick standhalten. Denn nur so kann unser Leben neu werden nach seinen Vorstellungen. Nur so erfahren wir, dass all die großartigen Zusagen, die er uns in der Bibel gibt, wahr sind und dass wir ganz getrost unser Leben darauf aufbauen können. Amen. An eure Kindheit, an die Umstände. Und was hat Gott daraus gemacht? Amen.
Ich stehe ganz selten vor euch, aber heute habe ich Zwang, weil den Herrn zu preisen. Einige wissen es von euch, dass ich Krebs hatte. Also richtig eklig, gestreut, Leberkrebs und alles mögliche befallen. Also die PSA-Werte waren im Keller. So, dann bin ich am 11.04., meine Mutter hat Geburtstag, dann meine auch, das war so ein Hammer, eingewiesen worden in die Sana, 3 Tage. 3 Tage haben die mich untersucht, festgestellt, zu große Prostata, eine eingeklemmte Blase, ein Leistenbruch und die Geschwüre sind alles Blutschwämmchen, gutartige Geschwüre. Der Hauptkrebs war weg, da haben die mich in die Röhre geschoben, da war eine halbe Stunde drin und die ist ja nun 99%. Und da habe ich auch gleich der Schwester gesagt, die eine Schwester war ja Christin, oh ja, sagt sie, preist den Herrn. Und ich sage, ja, das muss ich meiner Gemeinde auch sagen, weil sowas hat man nicht alle Tage. Ne? Vor allem die Schmerzen, die seelischen Schmerzen. Du stehst eine ganze Nacht an der Kaffeemaschine und hab da 50.000 Kaffee gesoffen, weil ich hab's auf Ergebnis gewartet. Du kannst da nicht ruhig stehen. Das hätte eben so anders sein können, dass du auch richtig einen vom Herrn kriegst. Ne? Und ich habe ja auch genug Mist im Leben gemacht, das weiß Jürgen ja auch und wir alle. Ne? Jeder ist mit Fehlern belastet. Und darum danke ich den Herrn und auch für eure Gebete. Vielen Dank. Amen.
Zeit. Ah, okay. Ja. Schönen guten Morgen. Von meiner Seite, wo ich es noch nicht gemacht habe, heute Morgen jemanden begrüßt und ich freue mich ja wieder unter euch zu sein und das Wort Gottes mit euch teilen zu dürfen. Und ich freue mich ja eigentlich immer wieder und muss es sagen, wenn ich, das wird ja von der Verkündigung auch jetzt mitkriegen, wie von Anfang an der Gottesdienst so ein Faden durchgezogen ist. Und da freue ich mich immer drüber, dass der Heilige Geist gut vorbereitet hat und gut im Herzen was gegeben hat, was auch für heute dann dran ist für heute Morgen. Amen. Amen. Und bete noch einmal für die Verkündigung und möchte dir danken, Herr Jesus Christus, für das Vorrecht, hier stehen zu dürfen und dein Wort, Herr, verkündigen zu dürfen, Herr. Und ich bitte, Herr, durch die Kraft deines Heiligen Geistes mir auch Freimütigkeit dazu zu geben, das, was du mir auf den Herzen gelegt hast. Danke, dass du die Geschwister segnest, jedes einzelne Herz, Herr Jesus, dass du Verständnis gibst und wirklich das einschließt, Herr Jesus, was von dir wirklich dran ist, Herr Jesus, dass es den Einzelnen wirklich groß wird und eine Beziehung zu dir wachsen kann. Danke dafür, Herr. Amen.
Amen.
Amen. Ja, mein Thema ist auch heute, Auferstehung, weil ich immer wieder erlebe oder auch immer wieder her, dass sehr wenig Wissen über die Auferstehung ist, was sie im Einzelnen wirklich für uns als Kinder Gottes bedeuten, außer dass wir ewiges Leben haben. Und ich sehe einfach, dass in den Gemeinden viel zu wenig das Wort Gottes gelehrt wird. Und deswegen freue ich mich ja über Rolf, dass er in seiner Gemeinde Bibellehre macht und das nicht zu wenig, was in den Gemeinden sehr stark vernachlässigt wird. Und es gibt ja immer dieser Slogan, was ich ja seit meiner Bekehrung immer ganz stark gehört habe, Dogmen oder Lehre trennt, Liebe vereint. Und das ist der größte Quatsch eigentlich nach 30 Jahren meiner Erkenntnis, den es geben kann. Lehre ist dermaßen von wichtig, wenn wir im Neuen Testament lesen, Jesus hat es von früh bis abends gemacht. Da sagte seine, sein Volk ist ohne Wissen. Sie sind ohne irgendwelche Lehre, um zu verstehen, was Gott wirklich für sie hat. Und ich glaube, neutestamentlich in den Gemeinden fehlt das auch ein ganz Stück weit. Ich höre ja immer wieder, dass Predigten sind, Verkündigungen sind, die sehr stark an die Bedürfnisse von Menschen gestellt sind. Und das schließt es ja nicht aus. Gott segnet uns ja als sein Volk. Und Gott begegnet ja auch unsere Bedürfnisse. Das ist ja auch wahr. Wir haben neutestamentliche Verheißungen als Kinder Gottes und dürfen uns darüber auch freuen, ohne Zweifel. Aber es gehört auch dazu, das ganze Wort zu predigen. Auch die Dinge, die nicht so angenehm sind. Auch die Dinge, wisst ihr, ich habe immer den Eindruck, als man von der Kanzel ein, so einen liebenden Gott vermitteln will, den es gar nicht so geben tut. Gott ist auch ein richtender Gott. Und Gott ist auch ein zorniger Gott. Und das müssen wir auch von der Kanzel den Menschen sagen. Von was sollen sie dann errettet werden? Das muss doch den Menschen gesagt werden. Ist mein Verständnis vom Neuen Testament, von der Bibel her. Und wenn es Gelegenheiten dazu gibt und Gott mir das auf den Herzen legt, dann werde ich das auch immer wieder von der Kanzel predigen. Und die Menschen müssen es hören. Amen. Amen. Wir werden einen Teil von da sehen oder wird ihr hören. Als allererstes ist es mir wichtig, aus 1. Korinther 15, Verse 17 bis 20 zu lesen, dass die Auferstehung ja wesentlich ist. Da ist unser ganzer Glaube hängt da dran, unser ganzer Christentum hängt da dran. Ohne Auferstehung können wir leben, wie wir wollen, hat sich alles für uns erledigt. Weswegen sollten wir dann glauben? Weswegen sollten wir dann Leid auf uns nehmen? Weswegen sollten wir Verzicht auf uns nehmen? Weswegen sollten wir nicht in die Welt wie alle anderen leben und so gut und bestmöglich leben wie alle anderen, wenn es keine Auferstehung gibt? Paulus sagt es, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in eure Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun ist aber Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Erschlafenen. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist unser Glaube nichtig? Sind wir noch in unsere Sünden? Selbst die, was entschlafen sind in Christus, sind verloren. Wenn wir allein auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen, wenn Christus nicht auferstanden ist. Und das ist wahr. Die Bibel sagt, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam und so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten, denn wie Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Die Bibel sagt uns ganz klar in 1. Korinther 15, Vers 21 bis 22, alle, die aus Adam sind, müssen einmal sterben. Der Mensch stirbt. Das ist durch den Sündenfall in den Menschen hineingekommen, dass er sterben muss. Und die Bibel sagt uns, und durch den neuen Adam, den letzten Adam, durch den werden alle lebendig gemacht. Aus ihm kommt das Leben. Und wenn die Bibel von sprechen tut, dass wir alle, die aus Adam, alle, die noch nicht wiedergeboren sind, alle die, die noch nicht gläubig sind, sagt das Wort Gottes, sind alle von dem Urvater Adam. Wir stammen alle von Adam. Jeder Mensch, der auf dieser Erde ist und noch kommen wird. Und durch Adam ist der Tod hineingekommen zu allen Menschen hindurch, bis zu dir und mir. Ist der Tod und wir werden sterben müssen. Und Tod von der Bibel her, wenn wir die Bibel lesen, stellen wir fest, dass es nicht nur der leibliche Tod ist, dass wir ins Grab kommen, sondern die Bibel macht uns klar, dass dieser Tod, so wie er von der Welt, von den Menschen verstanden wird, im Grab gelegt, das Herz schlägt nicht mehr, das Blut läuft nicht mehr durch die Adern, dann ist alles vorbei, dann ist finito. Das sagt uns die Bibel nicht. Wenn die Bibel uns von Tod sprechen tut, der aus Adam kommt, dieser ewige Tod, dann meint er damit die Trennung von Gott. Ich habe meinen alten Onkel, den habe ich eine Zeit lang betreut und den habe ich evangelisiert, und der konnte an alles glauben, nur nicht an die Auferstehung. Das war sein Knackpunkt gewesen. Und dann ist er weggezogen, und dann habe ich mit ihm telefoniert, und in dem Gespräch kam es dann dazu, dass ich ihm gesagt habe, weißt du, Onkel, du wirst in Ewigkeit auch irgendwann mal sein, genauso wie ich. Ach, sagt er, das hast mich ja du noch gar nicht gesagt. Ja, habe ich gesagt. Täusch dich nicht, wenn du mal denkst, dass du stirbst, dass du auch nicht ewig leben wirst. Du wirst genauso ewig leben wie ich. Weil der Mensch, sein Leib stirbt, aber nicht seine Seele. Die bleibt lebendig. Du wirst ewig leben. Das habe ich ja nicht gewusst, Jung. Doch, sage ich dir, das ist so. Nur mit dem einen Unterschied, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Ich weiß, ich werde sie bei Gott verbringen. Wenn du dich nicht bekehrst, Buße tust, wirst du deine Ewigkeit in die Hölle verbringen. Und dann war das Gespräch zu Ende gewesen. Das hat ihn zum Nachdenken gebracht. Das müssen wir die Menschen sagen. Es gibt diesen Tod, den sie denken, das Herz schlägt nicht mehr, ich bin im Grab, dann ist alles dunkel, schwarz und alles vorbei. Nein, dann fängt erst einmal wirklich das wahre Leben an. Und wo willst du sein? Bei Gott oder in die Hölle? Das ist die Frage. Und Jesus Christus hat seinen Sohn gesendet, um uns davor zu retten, in die Verdammnis zu kommen, sondern bei ihm in Ewigkeit sein zu können. Amen. Durch die Auferstehung, da heißt es im 1. Korinther 15, Vers 45 bis 49, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch von Himmel, und hier ist von Christus die Rede, wie der irdische, so auch die irdischen, und wie die himmlische, so auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir das Bild des himmlischen tragen. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung, die wir haben? Sie haben schon mal Gedanken gemacht? Gott sagt, so wie es ein natürliches Gesetz ist, wie jeder Mensch, der aus Adam geboren ist, der hat einen sterblichen Leib. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die kannst du nicht ändern. Als unbekehrter Mensch, der nicht Christus hat, bist du ein natürlicher Leib, hast du von Adam. Und der, dem Verderbnis preisgegeben worden ist beim Sündenfall. Du wirst sterben. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, wie ich genauso von oben was runterfallen lasse und es nach unten fällt. So eine Gesetzmäßigkeit ist für alle Menschen, die aus Adam sind, dass sie einmal sterben. Ich bin noch keinem begegnet, der 200, 300 oder 500 Jahre alt ist, geschweige 150 Jahre. Versteht ihr das? Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Hast du dazu was getan? Das hat Gott gewirkt. Das hat Gott getan, richtig? Es ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit, die gegeben worden ist, unter die wir uns noch nicht einmal unterwerfen müssen, sondern unter die wir unterworfen sind. Das liegt gar nicht in deiner Entscheidung. Und die Bibel sagt, und genau so wie diese Gesetzmäßigkeit in dein Leben eingetreten ist, genau so wird diese Gesetzmäßigkeit aus neuen Adam, dass du das Himmlische bekommen tust, diesen Auferstehungsleib, diesen neuen Leib, genauso wirst du diesen empfangen. Ohne, dass du dazu was tun musst. Sondern es wird genau dieselbe Gesetzmäßigkeit haben. So wie es du den alten Adam widerspiegelst und bekommen hast, so wirst du den neuen Adam, dann den neuen Leib, den verherrlichten Leib durch die Auferstehung Jesus Christus bekommen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Amen. Amen. Ist das nicht was Gutes? Ist das nicht, wie ich diese Bibelstelle das erste Mal gelesen habe? Ich bin in so eine Entspanntheit reingekommen, weil ich brauche nichts dazu zu machen, gar nichts, außer es zu glauben. Das ist das Einzige, was ich jetzt muss, zu glauben, weil Christus es für uns getan hat, weil es durch die Gesetzmäßigkeit Gottes gewirkt ist, aus keinem anderen Grund. Und die Frage ist, hast du diese Hoffnung? Hast du diese Sicherheit? Wir dürfen Heilsgewissheit haben, richtig? Wenn wir keine Heilsgewissheit haben, wie will ich Gott loben und preisen? Wie soll ich in mein Glaubensleben mit Freude gehen, wenn ich immer noch Angst habe, am Ende was verkehrt zu machen, wo ich abnippeln tue? Ich habe Heilsgewissheit durch Gott. Ich darf mich freuen. Ich habe ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus bekommen. Amen. Amen. Hast du diese Heilsgewissheit? Bist du dir deine Errettung wirklich bewusst und kannst du dich darüber freuen? Das ist was ganz Wichtiges. Die Bibel sagt in Johannes, und Rolf hat das ja auch schon angerissen, da hat ja schon das Evangelium in Steno einmal kurz gebracht gehabt, das ist letztendlich, was auch hier nochmal wiederholen tut. Johannes Kapitel 3, Abvers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil... Moment. Weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Gott sagt, du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du an seinen Sohn glauben tust. Und wenn er hier gekommen ist, wir sprechen vor 2000 Jahren, wo Jesus in die Welt gekommen ist, um zu retten. Und wer an ihn glaubt, das ist sein erstes Kommen. Jesus, sein erstes Kommen, ist er als Retter gekommen.
Für jeden, der an ihn glaubt, soll ewiges Leben bekommen. Und die Schrift sagt uns, dass Jesus ein zweites Mal kommen wird. Und hier sagt es in dem Vers, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht glaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jesus ist nicht das erste Mal gekommen zum Richten, sondern zum Retten. Aber er ist auferstanden und er wird wiederkommen. Und diesmal wird er als Richter kommen, nicht als Retter. Glaubst du das? Wenn du das nicht glauben tust, dann wirst du auch nicht zu Christus kommen. Wenn du das Wort Gottes glauben tust, wie es hier niedergeschrieben ist und steht, dann demütigst du dich darunter. Wenn du es mit deinen Augen auch nicht siehst, so tust du dich unter Gottes Wort beugen und sagst, ich glaube der Schrift. Dann tust du Buße und kehrst du um. Das ist dem menschlichen Intellekt zuwider. Wie ich mich bevor, wisst ihr, was meine größte Demütigung gewesen ist, dass ich das Wort Gottes gelesen habe, dass ich das Wort Gottes lesen sollte. Das war meine größte Demütigung. Was zu glauben, die ich nicht gekannt habe, was niedergeschrieben ist und Autorität über mein Leben haben sollte. Ein undenkbares Ding. Und durch Gottes Gnade, die er im Herzen von Menschen wirkt, kommt plötzlich Glaube in mein Leben und ich kann mich unter die Schrift beugen. Und dadurch, dass ich mich unter die Schrift beugen tue, beuge ich mich unter Gott. Und das, was er über den Menschen sagen tut und nicht das, was ich denke über mich selber und den Menschen. Und wenn Gott sagt, du bist ein Sünder, dann hast du Buße zu tun und umzukehren. Da gibt es keine Diskussion darüber. Da kann man nicht drüber diskutieren. Hält sich das hart an? Na, in Vers, lass mich gucken, in Vers 36, da heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja. Habt ihr das gelesen? Habt ihr das mal auf die Zunge zergehen? Hörst du das auch von der Kanzel runterpredigen? Mhm. Hör zu, der Zorn Gottes als Sünder muss nicht erst einmal auf dich kommen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf dich, der ist auf den Sünder. So sagt es mir hier das Wort. Nichts anderes. Weswegen hat Jesus so gebittert vor dem Kelch? Weswegen? Ich sage das auch hier nochmal, weil ich ja auch weiß, dass das im Netz gestellt wird. Und ich weiß ja nicht, wer im Netz das zuhört, der soll das hören. Wir können nicht nur die guten Sachen runterpredigen. Wir müssen auch die Sachen sagen, weswegen überhaupt Gott die Notwendigkeit gehabt hat, seinen Sohn zu senden und zu opfern. Das ist was Fatales, ist da passiert. Der Zorn Gottes ist auf den Menschen. Wie Jesus den Kelch trinken musste, was war denn dieser Kelch? Weswegen hatte er denn so Angst vor dem Kelch und so geschwitzt? Weswegen? Weil er am Kreuz gekreuzigt wird? Dass er Schmerzen erfährt? Jesus hat gesagt gehabt, es ist besser für dich, ohne Auge und ohne Bein oder Arm im Reich Gottes einzugehen. Sein Auge und sein Arm zu verlieren, war Jesus kein Problem. Jesus hat uns nicht was gepredigt, wo er noch her davor bibbern tut. Jesus hat gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die euer Leib was antun können, sondern fürchtet euch von denen, der über eure Seele in die Hölle bringen kann. Das ist Gott, nicht der Teufel. Also Jesus hat keine Angst davor gehabt, dass er am Kreuz leibliche Leiden erfahren wird. Wisst ihr, was
die Ängste waren gewesen, dass er zum ersten Mal der Zorn Gottes auf ihn ausgegossen worden ist. Den Zorn Gottes, das Gericht, das du und ich als Sünder verdient hätten. Das hat Jesus auf sich genommen. Diesen Zorn. Jesus war mit Gott eins gewesen. Jesus hat die Liebe Gottes durch und durch gekannt von seinem Vater. Aber was er nie gekannt hat, dass der Zorn Gottes sich auf ihm entladen tut. Jesus hat gewusst, was das bedeutet, wenn der Zorn Gottes sich auf ihm entladen tut. Schau, und jeder Sünder wird diesen Zorn treffen, der nicht zum Glauben an Jesus Christus kommt. Und du hast die Entscheidung. Du hast die Entscheidung, ewiges Leben zu haben, in das zu verändert werden, wo Christus auferstanden ist und sein Leib verherrlicht ist, ein Leib, der Fleisch und Knochen hat und ewig leben wird in die Herrlichkeit Gottes. Du kannst entscheiden, ob du in die Hölle willst, ob du den Zorn Gottes erfahren willst am Ende, wo das Gericht Gottes wirklich kommt, oder ob du wirklich die Rettung haben willst, die, weswegen Christus auf der Erde gekommen ist. Weswegen ist denn Christus auf der Erde gekommen? Der ist doch nicht gekommen, um uns gute Gefühle zu bescheren. Das Erste und was primär ist, ist doch das Evangelium, das Gott seinen Sohn gesendet hat, um Sünder zu retten. Aus der Welt, vom Gericht. Von der Finsternis. Ist das wahr? Das ist doch als allererstes, was wir den Menschen verkündigen müssen. Und was wird gemacht? Den Menschen wird erst einmal die Segnung von Gottes dargereicht, die für die Kinder Gottes gedacht sind. Versteht ihr, was ich meine? An unerrettete Menschen werden die Segnungen rangebracht, wie Gott segnen will, wie Gott sich um deine Sorgen kümmern wird, um dein leibliches Wohl, wo er dich heilen will, wo er dich umsorgen will, wo er dir helfen will, wo er dein Versorger sein will. Das sind doch alles Verheißungen für die Kinder Gottes. Amen. Doch nicht für die Welt, die verloren ist. Die müssen wir sagen, ihr geht verloren, ihr geht in die Hölle. Na, das ist ja eine Botschaft, da stehe ich auf und gehe raus. Ja, dann geh raus, dann hast du nicht verstanden. Dann willst du dich nicht beugen. Und der, wo sitzen bleibt, da weiß ich, ist der Geist Gottes dran. Und der wird sich bekehren. Und dann werde ich keine Arbeit haben, wie ich den Versuch in die Gemeinde zu halten oder an die Bibellesen ranbringen tue oder sonst irgendwie an den arbeiten muss, dass er ja dranbleiben muss, sondern da wird jemand sein, der von Buße und von Sünde überführt worden ist, von seiner Gottlosigkeit, in den wird ein neues Herz hineinkommen und der wird in die Gemeinde kommen, der will in die Gemeinde kommen, der will Gottes Wort lesen, der will am Reich Gottes mitarbeiten. Und warum? Weil er auf einmal so ein toller Kerl ist? Nein, Hesekiel 36, weil Gott ein erneuertes Herz geschenkt hat. Das allein ist der Grund. Und das ist auch durch die Auferstehung, dass wir wiedergeboren sind. Nämlich 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 4. Da heißt es, gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Ist das nicht was Wunderbares? Dass wir durch die Auferstehung Miterben Christi sind. Dass wir ein Leib bekommen werden, der verherrlicht ist, der keine Schmerzen mehr haben wird, der kein Leid mehr kennen wird. All das ist durch die Auferstehung, durch den Glauben an Jesus Christus uns geschenkt worden. Durch die Auferstehung ist uns
die Gerechtigkeit Christi geschenkt worden. Die Gerechtigkeit wird viel zu wenig von der Kanzel aufgeklärt und gepredigt. Die wenigsten wissen, was Gerechtigkeit wirklich ihre Bedeutung hat. Da ist ein Manko. Das sind Grundlagen, die in die Gemeinde wirklich gelehrt werden müssen, dass sie tief in den Menschen ihrer Herzen eingepflanzt ist und ein klares Verständnis da ist, was es bedeutet, Gerechtigkeit Christi zu haben, gerecht vor Gott zu sein. Da heißt es in Römer Kapitel 4, oder wir machen Römer Kapitel 4, die Verse 24 bis 25. Sondern auch um euretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den Glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt, der unser Übertretung wegen dahingegeben, um unsere Rechtfertigung auferweckt worden ist. Christus ist für unsere Rechtfertigung auferweckt worden. Das ist fundamental wichtig. Wir werden im Gerichtssaal nur deswegen stehen können, ohne verdammt zu werden, ohne Angst zu haben. Nur deswegen, weil ein einziger in diesem Saal ist, der uns gerecht gesprochen hat, vor dem wir deswegen gerecht sind von dem Gott, Jesus Christus. Kein anderer Grund. Nicht deine Taten, nicht deine Werke, nicht das, was du für Gott getan hast oder meinst, für Gott getan zu haben. Nichts wird uns vor den Thronsaal mit Freuden stehen lassen, ohne Angst. Diese Taten niemals. Das Einzigste, was uns mit Freimütigkeit vor Gott stehen lassen wird, ist die Gerechtigkeit Christi, Christus selbst. Nicht weniger und nicht mehr. Amen.
Amen.
Und jeder einzelne Punkt, den ich kurz angerissen habe, der hat ja eine Tiefe, da kannst du ja Lehrabende draus machen. Das ist ja alles nur angerissen. Ich nehme ja gar nicht den Anspruch, dass ich hier alles jetzt vollkommen erklären habe können. Schau, es heißt sogar in Römer oder in Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 2. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, wer wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist nicht was wunderbar? Gott hätte dich retten können, ewiges Leben schenken können, ohne dass du ein Kind Gottes bist. Hast du das gewusst? Hätte das Gott machen können? Gott hätte uns ewiges Leben geben können, unsere Sünden reinigen können, wir hätten im Himmel sein können als Erlöste. Hör zu, Gott legt noch einen oben drauf und macht uns zu Kinder Gottes. Das ist durch die Auferstehung Christi möglich. Das ist deine neue Identität. Nicht nur Erlöster, Erretteter zu sein, sondern ein Kind Gottes auch zu sein. Das ist ein Vorrecht. Das ist ein Obolus. Na, Gott legt noch einen drauf. Da sagt, du bist nicht nur Kind Gottes, habe ich dich gemacht, ich mache dich sogar zum Miterben. Haben wir das verdient? Mitnichten. Mitnichten, nicht ein einziger von uns. Und Gott in seine Liebe beschenkt uns. Ist unfassbar. Das ist unsere neue Identität durch die Auferstehung Christi, was ja in die Einleitung auch Rolf gesagt hat. Das, was mal Ärzte ausgesagt haben über sein Leben, die Eltern geglaubt haben und was Gott aus ihm gemacht hat.
Und so haben wir eine neue Identität in Christus. Ich habe mir immer anhören müssen, du wirst mal nichts taugen. Du wirst mal 10-mal verheiratet sein, paar Mal eingesperrt sein und sonst was wird aus dich werden. Aus dich wird nichts Gescheites werden. Das habe ich gehört als Kind Gottes. Gott hat sich das anders mit mir gedacht. Das war eine Lüge. Gott hat mich zu einem Botschafter gemacht. Seines Wortes. Was für ein Vorrecht. Gott hat mich zum Erbe, Miterbe Christi gemacht. Gott hat mich zu ein Kind Gottes gemacht. Gott hat aus mich einen Gerechten gemacht. Gott ist derjenige, der mir eine neue Identität gegeben hat. Und die hält ewig an. Wir sind Bürger, Himmelsbürger. Hast du das gewusst? Du bist Himmelsbürger. Mich hat man immer gefragt gehabt, kommt man ja in Gespräche mit Kollegen, glaubst du an Irdischer? Ja, habe ich gesagt, ich bin einer. Da guckt er mich erstmal wie ein Auto an. Wie bist einer? Na, die Bibel sagt, dass ich ein Himmelsbürger bin. Durch den Glauben an Jesus Christus bin ich in Himmel eingeschrieben, bin ich ein Himmelsbürger. Das bist du, das bin ich. Das ist unsere neue Identität durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Merkt ihr, wie viel damit verknüpft ist, mit der Auferstehung. In Römer Kapitel 8, Vers 19, dann heißt es, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wie es in Johannes gesagt hat, es ist noch nicht offenbar, wer wir wirklich sind. Die Menschen gucken uns an, die sagen, ja, die sind ja bekloppt. Die haben gar nicht teil am Leben, das Leben zu genießen. Die glauben an einen, der irgendwann mal gestorben ist, den sein Grab vielleicht auch nicht gefunden haben. Wer weiß, was da gewesen ist, aber die glauben an einen Toten, der mal gekreuzigt worden ist. Wie bekloppt sind die denn? An einen Gott zu glauben, zu verzichten, die halten uns ja für Idioten. Die Bibel sagt, es ist jetzt noch nicht offenbar. Und selbst wir wissen es noch nicht einmal in die Fülle, wer wir mal wirklich sein werden. Glaubt ihr das? Ich glaube es ja. Wenn ich mal im Himmel bin, dann werde ich mich entweder schwarz ärgern oder kaputt lachen, wie schwer ich es mir auf der Erde gemacht habe.
Ein Prediger sagte mal hier, wir sind hier nur auf der Durchreise.
Amen. Ja. Richtig. Genau so ist es. Um noch einen Punkt anzusprechen, es sind ja zig Punkte, die man benennen kann, wer wir in Christus sind, diese neue Identität. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den ich unbedingt mir wichtig ist, nämlich aus 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist ein wunderbarer Text. Die Bibel sagt, wir sind auserwähltes Geschlecht. Haben wir doch in der Einleitung gehört von David, dass Gott ihm sich auserwählt hat. Richtig? Und die Bibel sagt, du bist auch auserwählt. Gott hat dich berufen. Du bist ein Berufener. Und du bist berufen zu einer königlichen Priesterschaft. Könige und Priester waren ja im Alten Testament immer getrennt. Ein König konnte nicht Priester sein und ein Priester war nicht König gewesen. Und die Bibel sagt, wir sind zu einer königlichen Priesterschaft berufen. Wir werden mit Christus zusammen herrschen, sagt das die Bibel. Da werden wir dieses Königtum antreten. Das steht ja noch aus durch das Kommen Jesus. Aber die Priesterschaft, die haben wir heute und hier schon. Die Priesterschaft, die sollen wir heute und hier schon leben. Was ist die Priesterschaft? Die Priesterschaft ist, Priester haben das Vorrecht gehabt, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Haben wir das?
als Erlöste. Der Vorhang ist zerrissen, die Sünden sind vergeben, wir kennen in die Gegenwart Gottes, richtig? Die Priester hatten die Aufgabe, das Volk vor Gott zu bringen, Opfer darzubringen, um Sühnung für das Volk zu bringen, richtig? Wir haben die Aufgabe, Fürbitte für unser Volk zu tun. Fürbitte, dass unser Volk errettet wird, dass Gott ihre Sünden vergibt, dass Gott Gnade schenkt, an ihre Herzen wirkt, dass sie umkehren, dass sie zur Buße kommen, richtig? Priester waren Fürbitter, die sind in die Gegenwart Gottes gegangen, um für das Volk zu beten. Haben wir das als Aufgabe, als Kinder Gottes? Ja. Die Priester haben noch eine Aufgabe gehabt. Die haben die Aufgabe gehabt, das Volk mit das Wort Gottes zu lehren. Die Aufgabe hast du auch. Du bist zu einer Priesterschaft berufen. Du bist dazu berufen, als Priester durch das Evangelium, das du kennst und dich gerettet hast, eine verlorene Welt, ein Volk über Gottes Wort Erkenntnis zu geben, ihnen es zu predigen, dass sie zu der Erkenntnis Gottes kommen und zur Buße und Umkehr. Du hast die Aufgabe als Priester, das Wort zu nehmen und deine Mitmenschen es zu erklären, es so zu zeigen durch den Heiligen Geist, der dich dazu befähigt und der die Befähigung schenkt, dass die Menschen das Wort Gottes verstehen. Wodurch hast du dich denn mal bekehrt? Doch dadurch, dass irgendjemand mal zu dir gekommen ist. Wenn es Not war gewesen, ist er gekommen und hat für dich gebetet, um dass Gott die Not begegnet. Aus irgendeinem Grund hat Gott einen Botschafter zu dir hingeschickt, weswegen du dann letztendlich auf irgendeine Weise bekehrt hast. Ist es richtig? Dadurch, dass dich das Evangelium zugetragen worden ist und du daraufhin dich bekehrt hast. Das war das Wirken Gottes in dein Leben durch Priesterschaft, die er zu dir hingeschickt hat. Und heute bist du selbst Priester. Und hast diese Aufgabe, Menschen, in denen du erreichst, das Evangelium zu bringen, Amen, über das Wort Gottes, über die Schrift aufzuklären, wer Gott, Jesus Christus ist und was für eine Bedeutung das Wort Gottes heute noch hat. Richtig? Ist das nicht was Wunderbares? Du sollst ein Zeuge sein. Und über die Tugenden Gottes bezeugen, was Gott in dein Leben wirklich tut. Über seine Barmherzigkeit, über seine Güte, über seine Treue, über all das, was er in dein Leben wirkt und tut, sollst du Zeuge sein. Dazu bist du berufen. Zu einer königlichen Priesterschaft. Du hast eine neue Identität. Ist das nicht was Wunderbares? Und ich glaube, in Petrus Kapitel 2, Vers 1 und 10, der letzte wirkliche Vers heute, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals strauchen. Kümmer dich darum durch die Schrift, kümmer dich darum durch Gemeinschaft, dass wir aneinander uns ermutigen, einander die Schrift gucken, wie es sich verhält, dass wir verstehen, wozu wir erwählt sind und was für eine Berufung wir haben. Umso mehr du es siehst und verstehst, umso stärker wirst du im Stand bleiben, wirst du ein gerades Kreuz haben, stabil, wirst du nicht als Christ von einer Seite zu die andere Seite kippen, sondern dein Kreuz als Christ wird gerade, im Kreuz wirst du stehen. Du wirst deine Stirn hart wie Kieselsteine haben gegen die Anfeindungen des Feindes, aber weich in dein Herzen gegenüber Gott sein. Das ist es, wenn wir uns mehr darum kümmern, wozu wir erwählt und berufen sind. Und dazu bedarf es, sich auch damit zu beschäftigen. Dazu bedarf es, in die Gemeinde auch das, die Geschwister beizubringen. Das ist die Aufgabe. Ich habe gehört, dass die Gemeinde, die Kanzel, so gemacht werden soll, dass wenn die Welt kommt, ansprechend ist, dass die Welt sich wohlfühlt. Die Gemeinde ist nicht dazu da, um dass die Welt sich wohlfühlt. Die Gemeinde ist dazu da, dass sie erbaut und gelehrt wird und gestärkt wird und rausgeht, den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Dazu ist die Gemeinde da, zu nichts anderem. Amen. Und ich bin zum Schluss gekommen, der Herr segne euch, und ich möchte einmal noch mal zum Schluss beten. Herr Jesus, ich bitte dich einfach, dass du uns wirklich dahingehend lehrst und festmachst, was unsere Erwählung und Berufen ist, Herr. Dein Wort sagt es selber, Herr, dass wir, wenn wir da drin forschen und es mehr und mehr verstehen, dass wir nicht straucheln werden. Du willst aus uns Männer und Frauen Gottes machen, die in Leben, in ihrem Glaubensleben feststehen, Herr Jesus. Herr, und ich bitte dich durch die Kraft deines Heiligen Geistes, Herr, dass du hilfst, dass du leitest, dass du führst, dass du hilfst, wenn wir zu Hause die Bibel lesen, dein Wort, Herr, dass es du uns aufschließt, Herr, dass du uns durch die Schrift leitest, Herr, und es in unseren Herzen festmachst, Herr, was wir durch dich und deine Auferstehung bekommen haben, Herr. Bitte lehre es uns mehr und mehr und schenk uns Kraft dazu, schenk uns den Hunger dazu, schenk uns den Eifer dazu, Herr Jesus, dass wir da drin mehr und mehr suchend sind, Herr, und in dem allen dir mehr und mehr die Ehre geben können, mehr und mehr dir danken und preisen können, was wir alles durch dich bekommen haben, diese neue Identität, Herr. Danke dafür, Herr. Amen. Amen.
Herzlichen Dank, Benno. Das war ein eindringliches Wort. Das Problem ist, dass die meisten Menschen es nicht kennen, wie du gesagt hast. Und wenn sie es hören, dass sie es nicht glauben. Das erleben wir zum Teil selbst bis in die Christenheit. Der größte Irrlehrer der ganzen Welt sagt gerade, die Bibel von heute hat für uns keine Bedeutung mehr, wir machen eine neue. Ich glaube, wir sollten ihm deine heutige Predigt mal schicken, damit er die Bedeutung kennt. Wir kommen gleich zum Schluss. Ich habe mich erinnert während der Predigt, was Professor Gitt mal erzählt hat. Er hat eine Evangelisation gehalten, und wer ihn kennt, weiß, der predigt auch ein klares Wort, so wie du. Und da kommt nach der Predigt eine Frau zu ihm und sagt, wissen Sie, das ist ja alles gut und schön, was Sie mir erzählt haben, aber wenn ich mal sterbe, dann will ich in die Hölle. Was? In die Hölle? Warum? Ja, sagt sie, das kann ich Ihnen erklären. Ich hatte mit meiner Mutter zeitlebens ein so herzliches und liebevolles Verhältnis, aber die hat sich nie bekehrt, die kann im Himmel nicht sein. Und wenn ich mal sterbe, will ich mit meiner Mutter wieder zusammen sein. Da hat der Bruder Gitt einen Moment nachgedacht und hat gesagt, wissen Sie was, wenn Sie in die Hölle kommen, da werden Sie Ihre Mutter gar nicht finden. Und die Frau sagt, warum? Und er sagt, das ist stockdunkel. Sagt er. Und sollten Sie wieder erwarten, Ihre Mutter doch finden, da werden Sie keine Freude haben, weil in der Hölle ist keine Harmonie. Da ist Streit, Entzweiung, Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, ob das für Sie wirklich erstrebenswert ist. Wir sollten wirklich darüber nachdenken, vielleicht die Predigt noch 5-mal hören im Internet und eine Entscheidung treffen, wenn das noch nicht passiert ist. Amen. Jetzt hören wir noch ein Lied, und dann sprichst du bitte noch den Segen.